Romantik und Revolution. Der Podcast des Heinrich-Heine-Instituts. Folge 7. Als ich auftrat, stand das ganze Publikum auf. Clara Schumanns Konzertreisen. Dr. Sabine Brenner-Wilczek im Gespräch mit Sophia Rohan und Nora Schön.
Die gefeierte Pianistin und Komponistin Clara Schumann steht im Fokus unseres heutigen Podcasts. Sie hat zahlreiche Konzertreisen durch ganz Europa gemacht. Sie war Ehefrau von Robert Schumann, Mutter vieler Kinder und eine wirklich berühmte Persönlichkeit im 19. Jahrhundert. Es freut mich sehr, dass ich heute mit meinen Kolleginnen Sophia Rohan, wissenschaftliche Volontärin im Heinrich-Heine-Institut, und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Nora Schön sprechen kann. Vielen lieben Dank schon mal, Frau Rohan, für die Konzeption dieses Podcasts. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen beiden. Clara Schumann hat mehr als 200 Konzertreisen in 60 Jahren tatsächlich absolviert, natürlich durch Deutschland, aber auch England, Russland, Belgien, Österreich, Frankreich, Dänemark und in die Niederlanden. Frau Rohan, wie sind die Reisen denn so abgelaufen? Wer hat Sie da vielleicht begleitet? Mit welchen Verkehrsmitteln sind Sie gereist? Kurz, wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, so Clara Wieg, damals noch als Kind, hat schon mit 9 Jahren ihr erstes Konzert gegeben, damals noch im Leipziger Gewandhaus, also in ihrer Heimatstadt. Und schon mit 13 Jahren hat sie gemeinsam mit ihrem Vater, Friedrich Wieg, die erste Auslandsreise angetreten. Das ging damals nach Paris. Also damals ist sie schon in der Welt rumgekommen. In der Zeit sind sie eben noch mit der Kutsche gereist. Also die Reisen haben auch noch eine ganze Zeit lang gedauert. Deswegen waren sie auch monatelang teilweise auf den Konzertreisen zusammen unterwegs. Nach der Hochzeit mit Robert Schumann hat sie sich dann mit ihm gemeinsam auf Konzertreisen aufgemacht. Sie waren beispielsweise auf längere Reise durch Russland, aber auch durch die Niederlande, durch Deutschland, insbesondere durch Norddeutschland. Also die beiden waren auch zusammen viel auf Reisen, und nach Roberts Tod haben ihre Töchter besonders sie begleitet und auch verschiedene Freunde. Clara war sogar zweimal selbst alleine auf Reisen, und sie hat dann diese Reisen tatsächlich auch selbst organisiert. Mhm. Nur in England hat sie dafür Agenturen gebucht, die ihre Reisen organisiert haben. Aber ansonsten hat sie das auch alles selbst gemanagt, sich Hotels ausgesucht. Also man muss sich vorstellen, sie war da wirklich nicht nur die Musikerin, sondern ja, hat die ganze Organisation selbst übernommen.
Also wenn ich das so höre, bin ich richtig beeindruckt von Clara Schumann. Ist das vielleicht auch der Grund, weshalb Sie sich das Thema ausgesucht haben, Clara Schumanns Konzertreisen, als Schwerpunkt für unseren Podcast, Frau Rohan?
Ja, tatsächlich finde ich an Clara Schumann besonders faszinierend, dass sie eben diese vielen Konzertreisen gemacht hat. Als Kind wurde sie schon als Wunderkind bekannt, ist auf vielen Bühnen aufgetreten. Und ja, damals gab es auch noch kaum Konzertpianistinnen. Es waren eben vor allen Dingen Männer, die diesen Beruf ausgeübt haben. Es gab eher Sängerinnen in der damaligen Zeit. Und Clara Schumann war da wirklich eine, ja, herausragende Frau für das 19. Jahrhundert. Und ja, ich finde es auch besonders, dass sie wirklich quasi schon ein Star war damals. Also teilweise haben auch Fans vor ihren Hotels oder vor den Konzertsälen auf sie gewartet. Also das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen.
Vielleicht hätten wir beide oder vielleicht ja sogar wir drei vor den Konzertsälen Clara Schumanns gestanden, aber sicherlich auch in den Konzerten gesessen. Sie sagten es gerade schon, Frau Rohan, Clara Schumann war schon sehr früh ein Star. Auch schon in der Düsseldorfer Zeit, da war sie vielleicht noch berühmter als Robert Schumann, als Robert Schumann den Posten des Musikdirektors bekam. Liebe Frau Schön, inwiefern arbeitete denn Clara Schumann als Pianistin und Komponistin während der Düsseldorfer Zeit? Wo hat sie Konzerte gegeben und was waren hier so die pulsierenden Kulminationspunkte oder die Konzerte und Feste, bei denen auch wir gerne gewesen wären?
Ja, Clara Schumann hat nach ihrer Ankunft in Düsseldorf zahlreiche Konzerte gegeben, obwohl die Schumanns natürlich erstmal sehr beschäftigt waren. Sie mussten mehrmals umziehen, und außerdem war Clara auch schwanger mit Eugenie. Dennoch hat sie dann vor allem im Rheinland viele Konzerte gegeben. Unter anderem spielte sie in Köln und Elberfeld, ein Konzert aber auch zusammen mit Robert Schumann im Leipziger Gewandhaus. Und ja, das waren sicherlich ganz besondere Momente. Das Besonderste war aber vielleicht auch das Niederrheinische Musikfest von 1853. Ein, ja, ganz historisches Datum, kann man fast sagen. Denn ja, hier lernt Clara auch Josef Joachim kennen, der dort sozusagen auch seinen musikalischen Durchbruch feiert. Und ja, die Freundschaft zwischen den beiden MusikerInnen besteht lebenslang, das heißt fast 40 Jahre lang.
Ah, das, vielen Dank. Das ist ja wirklich eine wunderbare Musikerfreundschaft, MusikerInnenfreundschaft. Ich glaube, dass es auch viele Abonnementkonzerte in Düsseldorf zu absolvieren galt. Und über ein solches Abonnementkonzert schreibt Clara Schumann etwas. Und wir hören vielleicht einmal in das erste Briefzitat hinein von Clara Schumann. Und hier hat die Schauspielerin Katharina Hanapel Clara Schumann für uns eingelesen.
Düsseldorf, den 24. Oktober 1850, schreibt Clara Schumann. Dienstag, den 24., fand das erste Abonnementkonzert statt. Es war der Saal so voll wie nie in den Konzerten. Viele Fremde aus Elberfeld, Krefeld, aus Münster sogar waren gekommen. Robert wurde beim Auftreten mit einem dreimaligen Tusch empfangen. Die Ouvertüre von Beethoven, Opus 124, ging sehr schön und war es mir ein besonderer Genuss, Robert heute dirigieren zu sehen, mit der schönen Ruhe und doch so großen Energie dabei. Der Ouvertüre folgte Mendelssohns immer von neuem bezauberndes G-Moll-Konzert. Auch ich wurde mit einem Tusch empfangen und ebenso nach meinem Spielen entlassen. Es gelang mir alles vortrefflich, und nie kann ich mich eines so allgemeinen Beifalls entsinnen, als ich heute fand. Seit vielen Jahren war es das erste Mal wieder, dass ich ein Orchesterstück öffentlich auswendig spielte. Sollte die Jugendkraft und Frische wohl noch einmal wiederkehren? Ich glaube es trotz des guten Gelingens nicht. Diese Dreistigkeit, die zum Auswendigspielen gehört, bringt doch nur die Jugend mit sich.
Ja, wir hören Clara Schumann, die mit ihrer Kunst gerungen hat. Sie sagt ja auch selbst, das Auswendigspielen gehört nur noch der Jugend. Sie selbst war natürlich auch auf der Bilkerstraße, der Straße der Romantik und Revolution, auf der in Zukunft jetzt das Schumann-Museum eröffnet werden wird und natürlich auch die Sammlungen des Heine-Instituts sind. Und deshalb beschäftigen wir uns ja auch sehr intensiv mit Clara und Robert Schumann. Sie war natürlich auch als Pianistin und Komponistin in der Bilkerstraße tätig. Wie sah wohl ihr Arbeitsalltag aus? Wo konnte Clara überhaupt arbeiten? Hatte sie eine besondere Routine? All das ist ein Fragenbündel, der uns vielleicht einmal hinter die Türen auf der Bilkerstraße blicken lässt. Vielleicht in die Belle Etage, vielleicht aber auch in andere Zimmer dieses Hauses, wo sich die Schumanns irgendwann einmal sehr wohl gefühlt haben. Frau Rohan, was glauben Sie? Wie war der Arbeitsalltag von Clara?
Ja, der Umzug in die Bilkerstraße war für Clara wirklich etwas sehr Besonderes, sehr Wichtiges, denn dort hat sie seit langem wieder ein eigenes Klavierzimmer bekommen. Sie war eben ungestört in diesem Zimmer, konnte dort wieder Klavier spielen, auch wieder komponieren seit langer Zeit und hat eben andersrum auch Robert nicht bei seiner Arbeit gestört. Also da konnten sie beide wieder ja ihrer Leidenschaft nachgehen in Ruhe.
Da war Robert, glaube ich, immer sehr geräuschempfindlich und wollte da nicht gestört werden.
Genau, deswegen sind sie ja auch wirklich oft in Düsseldorf umgezogen und in der Bilkerstraße haben sie eben ihre wahre Heimat in Düsseldorf gefunden. Clara hatte besonders in Düsseldorf Lieblingsinstrumente des Klavierbauers Klemms, Johann Bernhard Klemms. Und diese Klaviere hat Clara wirklich sehr gerne genutzt. Teilweise hat sie sich ihre Klaviere auch bei Konzertreisen mitliefern lassen, weil sie eben so wichtig waren, eben diese besonderen Klaviere zu nutzen. Und es heißt auch laut Claras Familie, dass schon immer zwei Kerzenleuchter aus Meißner Porzellan auf ihrem Klavier oder auch auf ihrem Flügel gestanden haben. Das ist quasi eine Familientradition gewesen. Und ja, diese Kerzenleuchter haben wir auch im Heinrich-Heine-Institut. Die sind wirklich ja, sehr schön mit bunten Ornamenten verziert. Genau, und das war dann wohl so etwas Besonderes für Clara, ein etwas Traditionelles, was sie immer bei sich hatte. Und in Düsseldorf hat sie beispielsweise auch ihre Romanze in D-Dur komponiert. Also da war sie dann auch wieder als Komponistin tätig.
Ja, wer dann die eigene Ruhe hat und das eigene Klavierzimmer für die KlavierschülerInnen, das finde ich auch sehr schön, dass Clara Schumann in Düsseldorf wieder angefangen hat zu komponieren. Auch Robert war ja da ja sehr fleißig. Er hat ein Drittel seines Gesamtschaffens in seiner Düsseldorfer Zeit komponiert. Und ich finde es aber sehr schön, dass da auch Clara Schumann die Kerzenleuchter stehen hatte. Sie war auf den Reisen mit einem Reisetrinkglas, was wir auch bei uns in den Sammlungen haben. Also diese Formen der Erinnerungskultur finde ich wunderschön und da mag ich Ihnen nur von Herzen beipflichten. Da kann man sich gleich hin zum Flügel von Clara Schumann träumen, denn die Klavierbauwerkstatt war tatsächlich auf der Parallelstraße zu der Bilkerstraße. Also das ist wirklich nur ums Eck gewesen. Und da hat sie wohl auch beim Klavierbaumeister Klemms selbst auch tatsächlich teilweise gespielt in den Salons dort. Also eine sehr schöne lokale Erinnerung für Clara Schumann. Sie war natürlich auch auf Auslandsreise mit Robert, zuletzt in den Niederlanden. Liebe Frau Schön, wie ist denn die Konzertreise in die Niederlande abgelaufen? Können Sie uns da etwas Näheres berichten, einen Blick hinter die Kulissen?
Ja, gerne. Die Reise in die Niederlande ist für das Ehepaar Schumann tatsächlich ja etwas ganz Besonderes. Es ist zum einen, das können die beiden ja noch nicht wissen zu diesem Zeitpunkt, leider die letzte gemeinsame Reise. Aber ja, da die Zeit Roberts in Düsseldorf als Musikdirektor zu diesem Zeitpunkt schon etwas angespannt ist, ist es sozusagen ja auch eine Art Flucht aus Düsseldorf zu diesem Zeitpunkt. Und ja, es ist eine willkommene Abwechslung.
Sprechen wir es aus, er hatte Ärger mit dem Musikverein.
So kann man es sagen, genau, großen Ärger. Und ja, diese willkommene Abwechslung ist gleichzeitig aber auch ein voller Erfolg. Es ist also ja eine Tournee, bei der beide sehr herzlich und mit Begeisterung empfangen werden. Clara spielt natürlich als berühmte Pianistin. Zunächst in Utrecht. Weitere Stationen der beiden sind dann Rotterdam, Den Haag und Amsterdam. Ja, und es gibt natürlich zahlreiche Anekdoten, die diese Tournee ja noch heute dokumentieren. Zum Beispiel werden die beiden in Rotterdam nach einem Konzert von einem spontanen Chor vor dem Hotel empfangen. Es haben sich also am Abend spät noch über 100 SängerInnen empfangen und ja, die beiden werden mit Triumph begrüßt, mit großem Applaus und ja, das sind natürlich alles sehr, sehr schöne Erlebnisse. Eine weitere Anekdote vielleicht, die auch heute sehr amüsant ist. Clara tritt in Amsterdam als Pianistin am Königlichen Hof auf. Mhm. Und ja, es gibt die Geschichte, dass Robert wohl gefragt worden sei, ob denn auch er musikalisch sei und ob er überhaupt ein Instrument beherrsche, da er wohl nicht bekannt war.
So kann es dann selbst dem berühmten Robert Schumann einmal gehen. Und vielleicht hören wir einmal, was Clara Schumann ihrer Mutter schreibt. Eben von jener berühmten Auslandsreise in die Niederlande.
Clara Schumann an ihre Mutter Marianne Bargiel, Rotterdam, 19. Dezember 1853. Wir sind hier in ganz Holland mit großen Ehren aufgenommen worden. Überall hatte man Kompositionen Roberts, im Haag die zweite Sinfonie und der Rose-Pilgerfahrt, in Rotterdam und Utrecht die dritte Sinfonie, in Amsterdam die zweite, vortrefflich einstudiert, so dass er sich nur hinzustellen und zu dirigieren brauchte. Und den Enthusiasmus der Orchester und des Publikums überall, für ihn und auch für mich, kann ich dir nicht beschreiben. Wenn wir nur in den Konzertsaal eintreten, fangen die Leute schon an zu klatschen etc. Auch mit dem Verdienst sind wir zufrieden, nur kostet das Reisen und die Zehrung in den Hotels furchtbar viel. Dazu musste ich ein Instrument von Ort zu Ort mitnehmen, einen Mann, der das Ein- und Auspacken überall besorgte, mit, kurz, fast geht die Hälfte des Verdienstes auf die Kosten. Auch sind wir zu drei Personen, denn ich musste Bertha mitnehmen. Und es war ein Glück, dass ich es getan, denn ich hätte unmöglich alles allein machen können. Gott sei Dank habe ich bis jetzt alles glücklich überstanden, obgleich ich manchmal große Angst hatte, dass es mir wie in Scheveningen gehen würde. Denn oft hatte ich schlimme Anzeichen. Wahrhaftig, Gottes Hand hat recht schützend über mir gewacht. Und recht innig dankbar bin ich dafür. Denn unsere Erwartungen sind nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Und der Weg hier für uns gebahnt, sodass wir wiederkommen können, wenn wir wollen. Hätten wir noch 14 Tage bleiben können, so hätte ich noch manches verdienen können, denn für Januar kommen noch von allen Seiten Engagements. Aber wir können uns nicht entschließen, die Kinder über Weihnachten allein zu lassen. Auch sind es der Strapazen für mich zu viele. Solch ein Leben erträgt der Körper nicht zu lange. Mit Gott holen wir übers Jahr hier noch nach, was jetzt nicht möglich war, und gehen dann nach England.
So rauschend, wie wir es jetzt gehört haben und so erfolgreich waren natürlich nicht alle Stationen für Clara und Robert Schumann, denn wie wir alle wissen, war natürlich auch die Düsseldorfer Zeit der Schumanns überschattet von der Krankheit Roberts, von seinem Selbstmordversuch. Direkt von der Bilkerstraße aus ist er bekanntlich zum Rhein gegangen und hat versucht, sich dort das Leben zu nehmen. Er wurde in die Nervenheilanstalt nach Endenich gebracht. Also eine sehr, sehr schwierige Zeit für Clara Schumann, die ganze Familie, für alle Freunde und natürlich für Robert Schumann selbst. Gleichsam nimmt Clara Schumann ihre Konzertreisen wieder auf, auch nachdem die Erkrankung Roberts immer dramatischer wird. Liebe Frau Rohan, wieso ging Clara wieder auf Konzertreisen, nachdem Roberts Erkrankung diese dramatischen Formen auch angenommen hat? Was können Sie uns da berichten?
Ja, man muss leider sagen, dass sie eben in dieser schweren Zeit nicht aus Freude, aus Spaß an den Konzertreisen wieder auf Reisen gegangen ist, sondern vor allen Dingen wegen des Geldes. Sie musste sich alleine um 7 Kinder kümmern, musste den Haushalt stemmen, alles Alltägliche bezahlen und gleichzeitig eben auch noch Roberts Behandlung bezahlen. Sein Zimmer dort in Endenich, das war auch nicht kostenlos, da musste sie auch für aufkommen. Und das waren natürlich dann viele Ausgaben, die sie jetzt alleine managen musste. Und deswegen ist sie eben wieder mehr auf Konzertreisen gegangen, um dann eben genug Geld für die gesamte Familie aufzubringen.
Ja, wie schwer es ihr auch gefallen sein mag, das hat sie sicherlich nicht dem breiten Publikum kundgetan, Frau Schön. Sie hat aber sehr wohl den von Ihnen eben schon erwähnten Josef Joachim immer ins Vertrauen gezogen. Woran lag das Ihrer Meinung nach?
Ja, ich denke, sie musste sehr professionell, sehr diszipliniert und stark bleiben nach außen hin. Sie musste ja, wie Frau Rohan das auch gerade schon schilderte, eben jetzt alleine für den Unterhalt sorgen ihrer Kinder. Gleichzeitig war sie aber natürlich voller Sorge um ihren Ehemann Robert, der schwer krank war. Die Briefe haben sie immer wieder sehr besorgt, auch von den Ärzten aus Endenich, aus der Nervenheilanstalt. Und ja, nur ihren Freunden und Freundinnen konnte sie dann sozusagen ihr Herz öffnen, sich ihnen anvertrauen. Und Josef Joachim gehörte eben dazu, ebenso wie ja Johannes Brahms, wie Marie von Lindemann, also alles enge Vertraute, bei denen man dann merkt, wie es Clara eigentlich ums Herz war, wie es ihr ging und wie es ihr zumute war. Ja.
Und wie es Clara Schumann ging, hören wir jetzt in einem Brief an ihren Freund Josef Joachim.
Clara Schumann an Josef Joachim. Berlin, 25. November 1854. Man bekommt hier wahrhaftig Widerwillen gegen alles Konzerte geben, wenn man ihn nicht schon hätte. Und noch dazu muss man sich den gemeinsten Menschen in die Hände geben. Überhaupt, sie glauben gar nicht, wie schwer mir jetzt doch das öffentlich spielen wird. Nie kannte ich das Gefühl so wie jetzt, wie schrecklich es ist, für Geld einem ganzen Publikum seine heiligsten, reinsten Empfindungen zeigen zu müssen. Und hätte ich nicht Pflichten für meine Kinder, Ich könnte es wahrhaftig nicht. Glauben Sie aber ja nicht, liebster Freund, dass mir Schreckliches passiert sei. Ach nein. Aber ich kam so beglückt und erwärmt von Hannover, dass mich die Luft hier ordentlich eisig berührt. Nun aber zur Hauptsache, leider. Lieber käme ich zu Ihnen nach Hannover und musizierte mit Ihnen 3 Abende und Tage nacheinander und viel mehr noch als hier einen. 3 Soireen zu geben ist unmöglich, indem nur eine vor dem 9. und 2 nach dem 9. sein könnten. Vor dem 9. ist nur eine möglich, weil den 28. November die Vermählungsfeierlichkeiten bei Hofe anfangen und dann 4 Tage an kein Konzert geben zu denken ist. So habe ich denn gedacht, wir lassen es bei 2 Soireen, vom 11. bis etwa 16., 17. Dezember. Nach der Zeit rückt Weihnachten zu nahe, dann geht es nicht mehr. Es wird Ihnen wohl so recht sein? Sie können sich wohl auch denken, dass mir die letzten Nachrichten von meinem geliebten Robert recht viel von der mir so nötigen Ruhe genommen haben und ich in großer Erregtheit der nächsten Nachrichten harre. Ach, lieber Joachim, runzeln Sie nur nicht die Stirn über mich. Es ist mir doch manchmal gar so weh ums Herz. Aber kommen Sie nur, Sie sollen mich dann schon wieder mutig und tatkräftig finden. Überhaupt, mit Ihnen wird's mir dann doch herrlich sein zu musizieren. Und dann bilden wir uns ein, wir machten für uns allein Musik.
Clara Schumanns Konzertreisen sind wirklich ein spannendes Thema, auch wenn das Musizieren ihr am liebsten mit Josef Joachim in einem abgeschlossenen Raum gewesen wäre und sie am liebsten die ganze Welt darüber vergessen hätte. Sie machte sich aber auch zu einer Konzertreise nach England auf, eine erste Konzertreise nach England. Wie ist die Konzertreise abgelaufen? Was war an England wirklich so Besonderes, Frau Rohan? Was konnten Sie da recherchieren in den vielen, vielen Quellen des Heinrich-Heine-Instituts? Wir haben ja über 1000 Objekte, ganz viele Briefe. Was war da zu erfahren?
Ja, tatsächlich hatte Clara schon sehr lange vor, einmal nach England zu reisen. Schon 1838 mit ihrem Vater wollte sie eigentlich eine England-Tournee machen. Es kam aber leider nicht dazu, aus terminlichen Gründen. Auch während der Ehe mit Robert hatten sie 2-mal vorgehabt, nach England zu reisen. Vorhin haben wir es ja bereits in dem Zitat zur Hollandreise gehört, dass sie sich eigentlich danach direkt nach England aufmachen wollten. Aber da Robert dann eben schwer erkrankt ist, war das dann nicht mehr möglich. Und ja, kurz vor Roberts Tod hat sie dann tatsächlich ihre erste Englandreise angetreten. In ihren nächsten 30 Jahren als Konzertpianistin hat sie insgesamt 19 Konzertreisen nach England unternommen. Also wirklich mit Abstand das beliebteste Land, was ihre Konzertreisen anbelangt.
Das ist wirklich viel.
Ja, tatsächlich. Und ja, sie hat dort wirklich an ganz bekannten Spielorten gespielt, beispielsweise in der St. James Hall sehr oft, im Crystal Palace oder auch im Buckingham Palace. Also sie hat auch dort wieder am königlichen Hofe gespielt und ja auch teilweise Konzerte mit anderen Musikern gegeben, beispielsweise ihrem guten Freund Josef Joachim oder auch mit William Sterndale Bennett. Mit ihm hatte sie auf ihrer ersten Konzertreise Kontakt gehabt, auch vorher mit ihm geschrieben und alles gemanagt, wie quasi die erste Reise auszusehen hat. Und ja, sie hat dort sehr viel von Robert gespielt. Mhm. Gerade in der Anfangszeit war Robert in England eher noch nicht so bekannt. Sie hat sein Werk wirklich dort eingeführt, sodass auch mit der Zeit Robert dort wirklich sehr bekannt war und sie teilweise ganze Konzerte nur mit seinen Kompositionen gespielt hat. Also sie hat dort quasi ja sein Werk, der Nachwelt quasi weitergegeben.
Ja, sein Ruhm sozusagen vermehrt natürlich auch und ihn damit auch gewürdigt, selbstverständlich. Aus solchen Konzertreisen bekommt man ja alles Mögliche, meistens Geld, manchmal Blumenkörbchen, so wie zum Einstand in Düsseldorf, was Clara Schumann etwas ärgerte, weil sie leider kein Geld bekommen hatte, sondern nur ein Blumenkörbchen. Und manchmal bekommt man unter anderem auch in England ganz besondere Geschenke. Frau Schön, was bekommt denn Clara Schumann in England geschenkt?
Ja, ein ganz passendes Geschenk, nämlich ja, ein Flügel der Klaviermanufaktur Erard. Und das hat sie sehr gefreut natürlich.
Dann hören wir doch mal, was Clara Schumann schreibt über ihre Englandreise.
Clara Schumann an Josef Joachim. Düsseldorf, 21. Juli 1856. Obgleich ich konzert- und saisonmüde von England zurückgekehrt, so doch keineswegs musikmüde. Im Gegenteil, ich habe mich förmlich auf Bach gestürzt und spiele fleißig allein und mit Johannes. Furchtbar habe ich entbehrt. Wo mir die Kraft herkam auszuhalten, ich begreife es nicht. Und doch ist mir England in mancher Hinsicht lieb geworden und fand ich doch nicht alles so schlimm, wie ich gedacht. Selbst für die leichteren Kompositionen Roberts gelang es mir, ein Publikum zu gewinnen. Ich habe mit dem Karneval zweimal Enthusiasmus erregt, so auch mit manchen kleineren Stücken. Dass die Peri gänzlich missfallen, müssen Sie ja nicht glauben. Nach der Presse können Sie da gar nicht gehen. Die Presse hält sich durchaus opponierend. Dass nun in der Peri die Königin war, deren Anwesenheit alle laute Beifallsbezeichnungen unterdrückt, das kam den Blättern gerade recht. Ich wüsste übrigens gar nichts davon, hätte ich nicht hier und da von Rezensionen reden hören. Sie wissen, ich lese nie etwas derartiges, weil ich all das Skribentenvolk aus tiefster Seele verachte. Roberts Töne werden noch klingen, wenn all das erbärmliche Gelächter erloschen. Vom Publikum muss man auch nicht zu viel verlangen. Wie soll ein englisches Publikum gleich beim ersten Male hören ein so poetisches Werk erfassen? Ist es nicht genug, dass ich mit dem Karneval und vor allem dem A-Moll-Konzerte die glänzendste Aufnahme fand? Ich bin vollkommen befriedigt von England, bedenke ich die geringen Erwartungen, die ich zuvor hegte. Auch pekuniär kann ich für ein erstes Mal als Instrumentalistin wohl zufrieden sein. Mir blieben doch nahe an 3000 Taler übrig, dazu noch ein schöner Erard, den mir Madame Erard geschenkt, und manch neue liebe Bekanntschaft.
Wir haben gehört, sie hat einen Flügel geschenkt bekommen und sie hat aber auch Schmuck verloren. Aber nicht zufällig, sondern in England ist ihr Schmuck gestohlen worden. Vielleicht mögen Sie, liebe Frau Schön, diese nicht sehr angenehme Geschichte einmal erzählen und vielleicht erläutern, was sagt der Umgang mit dem gestohlenen Schmuck denn eigentlich über Clara Schumanns Charakter aus? Sie hat da nämlich ihre ganz eigene Vorgehensweise gehabt.
Ja, sie hatte wirklich dieses Pech, dass ihr während ihrer einer ihrer vielen Konzertreisen nach England aus ihrem Zimmer ihr gesamter Schmuck gestohlen wurde, wie sie gerade schon sagten. Ja, das hatte dann ein großes mediales Echo. Das heißt, die Presse berichtete darüber, dass der berühmten Pianistin ihr gesamter Schmuck gestohlen wurde. Es gab Empörung, Entrüstung, nur von Clara nicht, denn sie nahm das sehr gelassen. Für sie war das Wichtigste, dass keine Menschen zu Schaden gekommen waren. Und so ja, kann man natürlich auch etwas über ihren Charakter sehen. Also sie hatte da wohl, ja, ihr lag jetzt nichts an diesem Schmuck oder wahrscheinlich schon, aber es war eben wichtiger, die Menschen, die dahinter standen, und da war eben nichts passiert und das war ihr das Wichtigste.
Lag ihr am Herzen. Gott sei Dank haben wir ja noch etwas von Claras Schmuck bei uns in der Schatzkammer des Heinrich-Heine-Instituts. Das wird demnächst natürlich auch im Schumann-Haus zu sehen sein. Ja, kommen wir von der Englandreise, dem gestohlenen Schmuck, den wir bei uns aufbewahren, doch nochmal in einen anderen Konzertreisekontext, nämlich nach Dänemark. Wie sind denn die Konzertreisen in Dänemark abgelaufen und ist vielleicht auch dort etwas Besonderes passiert, Frau Rohan?
Ja, tatsächlich. Clara Schumann hatte zwei Dänemark-Reisen gemacht. Die erste war alleine. Nach der Deutschlandreise mit Robert ist sie quasi einfach noch weitergefahren und er hat sich wieder auf den Weg nach Hause gemacht. Und die zweite Dänemark-Reise war dann tatsächlich erst 14 Jahre später. Da war Robert bereits tot. Das war dann ihre nächste Auslandsreise, die sie in der Zeit dann unternommen hat. Und auf dieser zweiten Reise, das war im November, Dezember 1856, also wirklich schon im tiefsten Winter, in Dänemark war es wahrscheinlich auch schon noch kälter als hier in Deutschland, dort hat sie Konzerte im dänischen Königshaus gespielt. Also sie war wirklich in vielen Königshäusern auch unterwegs. Und sie hat in dieser Zeit ein Schwanenfedercape geschenkt bekommen, das auf jeden Fall vom königlichen Hofpelzmacher hergestellt wurde. Und deswegen vermute ich, dass es ein Geschenk vom königlichen Hof war, möglicherweise von der Königin oder jemand anderem vom Hofe. Also wirklich etwas ganz Besonderes.
Frau Schön, Sie kennen ja dieses gute Stück, das Schwanenfedercape, das Sagenumwobene auch sehr, sehr gut. Das hat ja auch eine Restauratorin jetzt über mehrere Monate bei uns im Haus herausgegeben, behandelt. Das ist jetzt wieder zurückgekehrt. Was können Sie uns denn über das Schwanenfedercape noch so Spannendes berichten?
Ja, es ist wirklich ein besonderes Stück, das Clara wohl bei Konzerten auch getragen hat oder dann abgenommen hat vor den Konzerten. Es war bestimmt sehr kalt, sehr zugig in den Konzertsälen zur damaligen Zeit. Und gleichzeitig war es total modern, würde man sagen, ab den 1840er Jahren ein solches Schwanenfell oder ein Cape aus Schwanenfell zu tragen. Und besonders war, dass man lange Zeit annahm, dass dieses Schwanenfell außen getragen wurde. Mittlerweile weiß man aber, dass eigentlich außen die Seide ist und innen die wärmenden Schwanenfedern, sodass Clara dann also sicherlich gut gewärmt wurde während dieser Auftritte oder eben davor. Und das ist für uns natürlich auch etwas ganz Besonderes. Zum einen bildet es den Kleidungsstil ab der damaligen Zeit und zum anderen ist es eines der wenigen noch erhaltenen Kleidungsstücke von Clara Schumann, die heute noch bestehen und das ist sehr schön, ja.
Ja, also zumindest glauben wir, das Geheimnis des Schwanenfedercape schon mal gelüftet zu haben. Ich glaube, dass Clara Schumann mit ihren unglaublichen Bühnenauftritten, ihren Konzertreisen, ihrer Aura wirklich zutiefst beeindruckt hat. Leider gibt es natürlich keine Tonaufnahmen von Clara Schumann, aber wir wissen, wie sie selbst zu ihrem 50-jährigen Bühnenjubiläum reagiert hat. Und ich glaube, da können wir zum Abschluss noch einmal reinhören, was Clara Schumann aus Leipzig schreibt.
Leipzig, den 24. Oktober 1878, schreibt Clara Schumann. Dienstag, den 22. nach Leipzig. Es galt die Feier meines Jubiläums. Von der Gewandhausdirektion eingeladen. Es lag gewiss nicht in meinem Sinne, dieses für mich so erfreuliche Ereignis zu einer öffentlichen Feier zu machen. Aber abschlagen konnte ich sie nicht. Es war ja doch so erhebend für mich, das Fest in meiner Vaterstadt in denselben Räumen zu begehen, wo ich als Kind vor 50 Jahren zuerst vor das Publikum getreten. Am 23. in der Probe wurde ich aufs Herzlichste empfangen, und außer sich waren die Leute, als ich meine Solis für die Konservatoristen, die nur in die Probe durften, spielte. Ich fand es nur natürlich. Grabau, Wenzel, Domherr Wendler, diese drei waren vor 50 Jahren bei meinem ersten Auftreten gegenwärtig und ebenso heute, wo sie mich daran erinnerten. Den 24. Unvergesslicher Tag. Am Vormittag wurde ich überschüttet mit herrlichen Geschenken, Adressen, Blumen, Kränzen, Depeschen. Abends Konzert. Es waren nur Kompositionen von Robert. Ich spielte das A-Moll-Konzert. Der ganze Saal war mit grün und goldenen Eichenlaubkränzen und Girlanden ausgeschmückt. Als ich auftrat, stand das ganze Publikum auf und ein Blumenregen begann, unter dem ich förmlich begraben wurde. Lange währte es, ehe ich mich ans Klavier setzen konnte. Ein paar Mal war es, als ob mich das Gefühl der Rührung übermannen wollte. Ich zitterte heftig, aber ich bewältigte mich und spielte das Konzert vollkommen ruhig. und herrlich gelang es. Nachdem ich geschlossen und ich gerufen wurde, überreichte mir Reinecke einen prachtvollen goldenen Lorbeerkranz als Geschenk des Orchesters. Es ist wunderschön gearbeitet. Auf jedem Blatte der Name eines Komponisten, von denen ich während meiner Künstlerlaufbahn gespielt. Nach dem Konzert bei Freges, dort wurde ich beim Eintritt von den Paulinern mit schönen Liedern empfangen. Das dritte war das Waldlied aus der Rose-Pilgerfahrt mit Hörnern. Außerdem fand ich alle meine Freunde und Bekannten versammelt. Emma Preußer war auch gekommen, die liebe, gute, der die Freude so recht aus den Augen strahlte. Alle waren so angeregt und herzlich, dass der Schluss des Tages erfrischend für mich war wie der ganze Tag. So ging ich denn heute mit recht dankerfülltem Herzen, dass der Himmel mich diesen Tag noch in der vollen Künstlerkraft verleben ließ, zu Bett.
Mit diesem Zitat zur vollen Künstlerinnenkraft von Clara Schumann und dem Bühnenjubiläum möchte ich ganz, ganz herzlich Ihnen, liebe Frau Rohan, für das Konzept, das Drehbuch, die Auswahl der Zitate dieses wunderbaren Podcasts und Ihnen, liebe Frau Schön, danken. Ich glaube, es ist ein Schatzkästlein geworden mit Einblicken zu Clara Schumanns großartigem Erfolg, zu ihren Zeitreisen als Konzertreisen. Ich glaube, wir waren jetzt ein bisschen mit dabei. Und ich hoffe, dass alle HörerInnen jetzt ganz, ganz neugierig sind, diese Schatzkammer auch einmal selbst mitzuentdecken. Das hoffe ich. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank.
Vielen Dank.